Radio Show mit dem Papa.
Ja, und heute sind wir live zu Gast in einer weiteren wunderbaren Location hier in Nürnberg. Und zwar wieder bei einem jungen, wilden Koch. Und ihr wisst ja, ich finde das immer so nett, junge, wilde Köche zu besuchen hier in meiner Heimatstadt. Und heute sind wir bei dem lieben René, bei dem René Stein im Schwarzen Adler. Hallo, lieber René.
Servus, hallo.
Schön, dass du mich einlässt hier mit unserem Studio in deine Location.
Selbstverständlich.
Und in den nächsten 2 Stunden werden wir ja plaudern und wir werden einiges über dich erfahren, über die Küche und vielleicht sogar ein paar Geheimnisse, oder?
Vielleicht.
Ja, dann bleibt dran, die Latte Gourmet Radio Show in den nächsten 2 Stunden live hier aus Nürnberg, live aus dem Schwarzen Adler.
Kochblock Radio.
Die Latte Gourmet Radio Show auf Kochblock Radio. Ja, und ich fühle mich hier schon total wohl. Wir sind heute in Nürnberg in einer Location, nämlich im Schwarzen Adler beim René Stein. Und ich würde sagen, lieber René, darf man das so sagen? Ich habe mir überlegt, wie spreche ich dich an? Du bist so ein upcoming Cook, würde ich sagen, hier in Nürnberg. Und du warst international unterwegs, hattest schon Sterne und bist schon wieder unterwegs auf dem Weg zu Sternen, ja? Nach den Sternen greifen. Aber erstmal überhaupt, wie geht's dir gerade als Koch? Und wie wird man Koch? Im Sandkasten gedacht, ich muss Koch werden oder wie ist das?
Mir geht's erstmal gut als Koch. Wie bin ich denn zum Koch geworden? Mein Papa hat immer gerne gekocht. Und ich habe damals, mein Papa war Friseur und er hatte Connection zu einem Dachdecker und zu einem Hotelier und hatte mir jeweils ein Praktikum klar gemacht. Und dann also hatte ich die Wahl, entweder Koch oder Dachdecker. Nun habe ich Höhenangst. Also ist der Dachdecker ist rausgeflogen und dann habe ich das Praktikum als Koch gemacht und das hat mir sehr gefallen.
Also und dein Herd ist auch nicht so hoch, wir waren schon vorhin schon in der Küche, ne? Ja. Der ist nicht auf dem zweiten Stockwerk oder so.
Da brauche ich keine Angst.
Auch kein Gerüst, um hinzukommen, genau. Wobei, wenn ich dir jetzt, also wenn man das darf man sagen, ich sag das mal, weil wir machen auch ein paar Bilder, denke ich, und veröffentlichen die. Aber ich muss mal sagen, der René ist ein ganz cooler Typ mit Axel-Shirt, ja, kommt hier aus der Küche und tätowiert und cool. Also ich könnte mir dich auf dem Dach vorstellen, so braun gebrannt oder irgend sowas.
Ja, die Bräune kommt vom Feld, von unserem Acker. Ja, da war ich jetzt am Wochenende ein bisschen Unkraut jäten.
Das hast du einen Acker? Baust du selbst an, was du im Restaurant hier kredenzt?
Genau, ja. Ja, ist jetzt natürlich nicht viel, sind 200 Quadratmeter, aber hauptsächlich Blüten, Kräuter und sowas.
Sehr cool. Da werden wir heute, wir haben ja viel Zeit mitgebracht. Ich habe mich hier wieder fett aufgebaut mit unserem Studio und so leicht wird man mich nicht los. Aber du hast ja deine Karriere von Dortmund aus gestartet, ne? Du bist ein Dortmunder und warst international unterwegs und ja, also vom Dachdecker letztendlich zum Koch, aber nicht gleich zu dem, wo du heute bist, ja, sondern du bist erstmal ganz viele Kilometer weggegangen von Deutschland.
Oh ja, einige Kilometer, ja. Ich bin natürlich nach der Lehre gleich als erstes erst in Deutschland geblieben, nach Freiburg. Hab da als Kommi in der Patisserie gearbeitet, im Hotel. Das war dann nochmal wie eine neue Lehre, wirklich, also vom Kuchen bis, also eigentlich alles, was die Patisserie so mitnimmt oder mitgibt. Und von da aus bin ich, muss ich kurz überlegen, wieder zurück nach Dortmund zum Heiko Antoniewicz. Im Art-Manger habe ich da gearbeitet für ein Jahr und dann bin ich in den Tigerpalast nach Frankfurt für 2 Jahre. Dann bin ich zum Juan Amador für 2 Jahre und danach nochmal ganz kurz, während ich aufs Visum gewartet habe, beim Antoniewicz gewesen, beim Heiko und dann bin ich nach New York gegangen.
Genau, und bevor wir jetzt nach Übersee gehen, also du warst beim Heiko, dann ich habe mal in die Küche reingeschaut, also ohne Sous-Vide geht dann wahrscheinlich nichts bei dir, oder? Weil der Heiko, der liebe Heiko ist ja, kann man sagen, Sous-Vide-Papst in Deutschland, den hatten wir auch schon bei Kochblock Radio. Aber wie hat dich das geprägt, dieses Thema, oder kann man einen René Stein auch mal ohne Sous-Vide erleben?
Man kann den René Stein auch ohne Sous-Vide erleben. Also das ist gar nicht so extrem bei uns, würde ich sagen. Die ein oder andere Technik, die Eier pochieren wir immer noch im Wasserbad, aber das hat natürlich mit Sous-Vide nichts zu tun.
Also meinst du jetzt die Onsen-Eggs bei 68 Grad? Oder?
Genau, ja, wir machen es bei 64,5 Grad.
Also, warum? Ja. Warum? Also, da müssen wir gleich mal drüber reden.
Das ist einfach eine schönere Textur.
Das muss ich mal ausprobieren, bei 64,5 Grad.
60,5, ungefähr 45 Minuten bei Medium-Eiern, ja. Aber ich glaube, da hat eh jeder seine eigene Temperatur in irgendeiner Art und Weise. Ich versuche eigentlich tatsächlich mehr klassisch auch zu schmoren und sowas. Also es gibt Fisch zum Beispiel, die meisten Fischzubereitungen passieren tatsächlich im Sous-Vide, ja, im Sous-Vide-Bereich.
Ja. Ich meine, die Frage ist ja, Sous-Vide wird ja wahnsinnig gehypt zurzeit, gell? Und gut, wie weißt du das zufällig? Also ich meine, die Wiege der Küche, also der Haute Cuisine, ist ja eigentlich Frankreich. Gab es da eigentlich schon im Mittelalter so eine Art Sous-Vide?
Also ich weiß nicht, ob es im Mittelalter das gab, aber ich weiß, dass Sous-Vide es schon seit den frühen 70ern gibt.
Ja. Haben wir ja Badewannen, das haben wir mal irgendwer erzählt, irgendein Sternekoch, da hat man ja Badewannen gefüllt, glaube ich, gell, und irgendwas reingehängt.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ja, das hört sich interessant an. Ja.
Genau, aber jetzt kommen wir ab. Der René Stein, wie gesagt, hat eine spannende Vita. Und nachdem du, also das sind ja schon mal Namen hier, die kennt man. Ne? Also du hast schon mal erste Sporen gesammelt, wirklich bei richtig guten Namen. Und dann bist du wirklich nach Amerika. Das kommt ja eher selten vor, oder? Glaube ich, dass deutsche Köche nach Amerika gehen. Also Asien kenne ich, aber ich kenne jetzt keinen deutschen Koch, der dann wirklich nach New York wie du gegangen ist.
Ja, so arg viele gibt es da tatsächlich nicht, das stimmt, ja.
Oder bin ich nicht falsch? Ne? Habe ich noch nie gehört.
Vollkommen richtig, ja.
Was hat dich dazu bewegt, gerade nach New York zu gehen? Wegen deinen Tätowierungen? Hast du gedacht, endlich falle ich nicht mehr auf?
Für mich war es, ich bin früher so in der Skater-Szene groß geworden und natürlich waren die ganzen Skate-Videos immer in Amerika oder in Amerika gespielt und das hat mich irgendwie immer schon in die Staaten gezogen und dann habe ich einfach die Chance genutzt und ich habe ein Jobangebot bekommen für als Sous-Chef im Liberty National Golf Club. Das ist ein privater Golfclub von Paul Feynman, der Gründer von Reebok. Ganz dickes Ding, gleich gegenüber von Manhattan. Und da habe ich dann halt angefangen. Also die haben
cool, da würde ich sagen, reden wir gleich drüber, machen ein bisschen Musik, ein bisschen amerikanische Musik. Ja? Und dann reden wir mal drüber über deine Zeit in Amerika, New York. Ist ja super spannend.
Ja.
Und wirst du viel zu erzählen haben. Vor allen Dingen finde ich dann spannend, wie amerikanische Küchenkunst einen deutschen Koch, der jetzt auf dem Weg zu einem Stern ist, beeinflusst. Das interessiert mich.
Ja, das war schon interessant.
Und da hören wir gleich mehr. Heute zu Gast hier die La de Gourmet Radioshow beim lieben René Stein im Schwarzen Adler in Nürnberg auf Kochblock Radio.
Genuss pur, Kochblock Radio.
Die La de Gourmet Radioshow auf Kochblock Radio. Ja, und ich mag das immer, ihr wisst das, ab und zu mal rausgehen, Leute besuchen. Und heute habe ich mein Studio aufgebaut hier beim lieben René, beim René Stein in Nürnberg im Schwarzen Adler.
Servus.
Und danke auch hier, er hat jetzt hier einen Wein gebracht, einen Riesling, das ist wunderbar. Deshalb mag ich Köche, also deshalb mag ich Kochblockradio.
Ja, wir müssen ja auch ein bisschen was trinken dabei.
Gibt ja immer was Leckeres. Ja, ich habe da hinten, dein Freund, der Fabian Denninger von den Entenstuben, der weiß das, ich komme dann immer mit dem Schlafsack. Ich habe in deinem Restaurant hier nach dem letzten Tisch schon mal meinen Schlafsack, meinen lilanen Kochblockradio-Schlafsack aufgebaut.
Sehr gut, passt.
Ist das okay, weil du wirst mich nicht mehr los?
Passt bestimmt.
Aus der Küche riecht so gut. Wasser, naja, Wein. So, mein lieber René, wir waren ja vorhin stehen geblieben, du warst bei so ein paar Namen in Deutschland, beim Heiko Antoniewicz, hast dir die ganze Sous-Vide-Kunst mitgenommen und dann Amerika und dann auch gleich ein super Angebot.
Ja, das war eine Sous-Chef-Stelle im Liberty National Golf Club. Wie gesagt, das war der Besitzer ist Paul Feynman, der Gründer von Reebok. Also es war wirklich, ich glaube, das ein Quadratmeter Green hat, glaube ich, $1,500 gekostet.
Warum haben die dich ausgesucht?
Die brauchten jemand Gutes, auch mit Fine Dining Erfahrung und ich glaube, da was Europäisches war da nicht schlecht.
Ja. Was haben die dich gefragt im Bewerbungsgespräch? Kannst du Sous-Vide, oder?
Es gab kein Bewerbungsgespräch, nee.
Oder Bewerbungskochen? Gibt es da ein Kochen?
Da gab es das auch nicht, nee. Es
geht einfach los, ohne Probezeit. Gibt es da eine Probezeit?
Gibt es bestimmt. Ich hatte damals, ich hatte ein J1-Visum. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das da eine Probezeit oder sowas gab. Ganz ehrlich, keine Ahnung.
Und dann ging's los. Wie war denn dein erster Tag in der amerikanischen Küche mit den Kollegen und deine europäische Art?
Es war interessant. Die ersten Wochen waren schon sehr interessant. Ja. Natürlich erst ein richtiger Management-Job und dann gleich in einer anderen Sprache. Das war schon knackig.
Ja. Wie war das? Erzähl mal ein bisschen.
Also wenn du so vom Amador kommst. Also
weil ich stelle mir das wirklich krass vor, ja. Du kommst da als Deutscher in so eine amerikanische Küche. Die haben ja wahrscheinlich auch eine ganz eigene Denkweise, oder? Diese Köche nochmal über See.
Es kommt natürlich darauf an, was für eine Küche. Ich bin jetzt in eine Golfclub-Küche reingekommen. Das heißt, erstmal sind natürlich die Standards, die ich gewohnt bin von vorher, und die Struktur ganz anders als die in den Küchen, wo ich herkomme. Ja, das heißt, ich musste mich erstmal daran gewöhnen dann auch. Ja, also
das ist auch recht straff organisiert, oder? Vermute ich bei den Amis.
Es geht eigentlich. Also das war relativ locker. Dadurch, dass es so ein Schickimicki-Laden war, relativ spießig alles.
Was kocht man da so Club-Sandwich und solche Sachen? Oder Salat, so ein Salat, wie heißt der gleich? Ein Caesar-Salad.
Salat, genau. Oder Club-Sandwich. Die meisten haben tatsächlich so hier, werden super oft irgendwie Justin Timberlake golfen oder Morgan Freeman. Und das Einzige, was die sich bestellt haben, ist ein Bier und ein Hotdog aufs Feld, so ungefähr. Also
vom Kochen her war es nicht so besonders anspruchsvoll, oder? Kann man sagen?
Nein, überhaupt nicht. Ne.
Aber die Erfahrung war cool, die Management-Erfahrung.
War sehr wichtig, die Management-Erfahrung, ja.
Wie lange hast du es dort ausgehalten mit den Hotdogs?
1,5 Jahre,
ist genau. Doch relativ lang.
So wie das Visum gelaufen ist, ja. Also wenn ich irgendwo zusage, dann mache ich das auch, ziehe ich das auch durch. Also ich bin kein Aufgeber, ja.
Kein Durchlauferhitzer.
Nee, bin ich nicht, ja.
Wie ging es dann weiter?
Und dann ging es weiter, und dann habe ich einen Job gesucht und war dann einen Monat, also ich habe einen Job gefunden als Sous-Chef im Seasonal Restaurant, das war Midtown. Und da war ich dann nach einem Monat, ist der Küchenchef abgehauen und dann bin ich Küchenchef da geworden. Und da war ich dann.
Wie heißt das nochmal?
Seasonal.
In Downtown?
Midtown.
In Midtown. Und was war das für Restaurant?
So ein Fine Dining, so ein deutsch-österreichisches Fine Dining Restaurant, ja.
Und du hast da, glaube ich, sogar dir einen Stern erkocht.
Genau, wir hatten einen Stern, wir hatten 2 Sterne in der New York Times. Also es war schon gute Qualität. Also es war
gut. Also wenn ich irgendwo in New York unterwegs bin und frage jemand in der kulinarischen Szene, do you know René Stein? Und sage, ja, René Stein, the German, the crazy German, oder was sagen die da?
Ja, könnte passieren, ja.
Also warst du eigentlich recht prominent, weil ich meine, immerhin mit 1-2 Sternen ist man ja doch schon die Creme de la Creme, oder auch in New York.
Ja, ich meine, du darfst auch nicht vergessen, ich glaube, in New York gibt es, glaube ich, 35 Ein-Sterne-Restaurants oder so. Also klar kennt man sich so ein bisschen untereinander irgendwie auch, wenn man spricht, aber es gibt natürlich viel gehyptere Restaurants, auch zu der Zeit, wo ich da war. Ja.
Was war das, was man in deinem Restaurant unbedingt hat essen müssen, bevor man das Restaurant verlässt? Also was war das auch, womit du dir deinen Stern erkocht hast?
Also ich glaube, das war, da könnte ich jetzt gar nicht so ein Gericht irgendwie sagen, was so rausspringt. Ich glaube, die meisten Leute, die tatsächlich dann das Chefstasting gegessen haben, also das war meistens ein Siebengang-Tasting, was immer nach meiner Wahl war.
Was war dann? Wir kommen später noch ein bisschen zu deiner Art zu kochen, aber nur, dass es ein bisschen plastischer wird, auch für die Hörer. Was war das dann, also so ein Gericht in diesen 7 Gängen?
Also meistens, zum Beispiel jetzt im Sommer, haben wir eine Gazpacho gemacht, Gazpacho mit dem Gazpacho-Sorbet, meistens als Zwischengang Kalbsbries.
Spannend, also auch Innereien? Also,
ja, klar. Ja.
Also doch wieder so eine gewisse französische Note?
Ja, also es war aber schon alles relativ deutsch, möchte ich sagen. Also wir haben auch so Sauerbraten-Geschichten einfach.
Mit Lebkuchen?
Na, nicht mit Lebkuchen, sondern auch nicht wirklich ein Sauerbraten, sondern einfach nur eine Sauerbratensoße halt. Ja. Und ein geiles Beef gehabt und dann eine Sauerbratensoße. Dass du einfach so das Gefühl hast oder den Charakter von dem Sauerbraten mitkriegst, aber jetzt nicht unbedingt so einen klassischen Sauerbraten futtern musst.
Als Beilage?
Was hatten wir denn damals zur Beilage dabei? Da war, glaube ich, ein Apfelpüree dabei. Ich weiß es gar nicht mehr, ganz ehrlich.
Also doch feiner, ne? Also kein Klöß oder irgend sowas oder Knödel.
Wir hatten auch mal Knödel gemacht. Das war zum Schwein. Nee, zum Perlhuhn. Hatten wir Grünkohl und Knödel. Natürlich, also selbstgemacht Knödel, dann. Also das
Perlhuhn. Also ich höre schon viele Dinge, mein lieber René, die müssen wir alle vertiefen. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik hier und trinken nochmal von deinem leckeren Riesling hier im Restaurant, nämlich im Schwarzen Adler in Nürnberg beim René Stein. Ein wirklich junger, super netter Wilder, ja, weil tätowiert natürlich.
Weiß nicht, ob ich so wild bin.
Genau, aber die wilden Zeiten sind vorbei. Er tobt sich nur noch in der Küche aus. Also auf jeden Fall ein super sympathischer, junger, upgrowing Koch. Und wir senden live hier und melden uns gleich wieder in Kürze auf Kochblog Radio. Kochblog Radio. Die Late Gourmet Radio Show auf Kochblog Radio mit Tim Faber. Und wirklich ein Ambiente hier, finde ich ganz spannend. Wie würdest du eigentlich, mein lieber René Stein, hier das Ambiente deines Restaurants hier in Nürnberg, dem Schwarzen Adler, beschreiben? Nur mal für die Hörer.
Ja, extremst gemütlich. Urig und gemütlich.
Also auch so schnuffelig, habe ich auch gedacht. Irgendwie kann man sich gleich einkuscheln. Ich habe gleich meinen Schlafsack, habe ich schon gesagt. Mein lila Kochblock-Radio-Schlafsack platziert da hinten. Stört dich nicht, oder?
Überhaupt nicht, nein. Überhaupt.
Nein, wenn mal ein Gast motzt, ist ja kein Problem.
Wenn du bis zum Lunch-Service morgen weg bist, ist alles gut.
Ja, und ich kann auch mit abwaschen dann noch.
Passt.
Wenn es einen Wein gibt. Ja, wir waren stehen geblieben. Du hast schon einiges erlebt mit deinen, wie alt bist du gleich? 22, oder?
Ja, genau. Gefühlte 16, aber 36.
Genau, also mit deinen doch 36 Jahren, nicht so alt, hast du schon einiges erlebt, kulinarische Stationen. Amerika waren wir gerade, New York, Big Apple, kein leichter Markt, denke ich, oder, für Köche?
Absolut nicht, nee. Das ist, da geht's rund. Haifischbecken, New York.
Ja. Ist das so? Hast du es selber erlebt? Am eigenen Leibe?
Ja. Erzähl mal. Ja, es ist, ich habe es halt nur an Kollegen gemerkt halt auch. Also das, die Stadt frisst dich, entweder du kommst mitschwimmen oder die Stadt frisst dich komplett auf.
Was meinst du damit, mit dem Mitschwimmen?
Ja, entweder du hältst dem Druck auch stand oder nicht. Also das ist wirklich, das ist so eine impulsive und energiegeladene Stadt. Und so ist natürlich dann auch die kulinarische Szene da. Und ich sag mal, wenn du ein gewissen Standard im Kochen hast und den auch ausleben willst und deine Ziele hast, dann ist das schon eine harte Nummer, auf jeden Fall.
Aber du warst so abgebrüht, kann man in Anführungszeichen positiv abgebrüht, dass du wirklich einen oder zwei Sterne erkocht hast, oder?
Ja. Ein Michelin-Stern hatten wir.
Ja. Wirklich Respekt. Und gab es dann eigentlich noch eine Station in New York oder war das die Station?
In New York hatte ich dann noch eine Station, weil ich war 4,5 Jahre im Season und dann wollte ich einfach mal mich ein bisschen weiterentwickeln. Das ging halt in dem Restaurant nicht. Und dann habe ich das Hospoda, habe ich die Küche im Hospoda übernommen. Das war eine Upper East Side. Da war eigentlich auch der Plan, Gas geben und natürlich ist das Team umstrukturiert und das Menü umstrukturiert und ein Jahr echt Vollgas gegeben und waren auch relativ auf einem erfolgreichen Weg irgendwie, aber die haben dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen entschieden, das Restaurant zu schließen.
Warum?
Aus finanziellen Gründen.
Ja. War das nicht wirtschaftlich? Weil es doch so High-End war und dann schwierig, die Kunden zu kriegen oder in Amerika?
So High-End war es auch gar nicht. Wir waren ja relativ, gerade für die Upper East Side. Die Upper East Side ist eh relativ gut betucht. Ja. Es war, der Sommer stand bevor. Der Sommer in New York kann sehr hart sein für Restaurants, die in so einer Lage sind. Die Züge, wir waren nicht in der Nähe von irgendwelchen Zügen oder so. Es war eher eine Neighborhood-Geschichte und wir waren jetzt nicht so das typische Neighborhood-Joint-Dingens, ja, wo die Leute einfach mal so zum Lunch hingehen. Mhm. Und das hat, glaube ich, das Ganze sehr erschwert. Und deswegen kam die Entscheidung so vorm Sommer zu sagen, wir machen jetzt Schluss.
Wie ging es dir damit? Weil ich höre jetzt bei dir ein bisschen raus, doch ein bisschen Wehmut, oder?
Beschissen ging es mir natürlich. Ja. Weißt du, wenn du ein Restaurant übernimmst und umstrukturierst, das ist unwahrscheinlich viel Arbeit und Zeit, die du investierst.
Und Liebe auch. Und Herzblut.
Ja, na klar, all das.
Also, Emotionen.
Ja, du gibst ja tatsächlich alles. Ja, und das war jetzt ein Jahr, wo wir haben so Gas gegeben und wir haben tatsächlich das Licht am Ende des Tunnels schon gesehen. Ja, wir hatten Eric Repair vom Le Bandelin, wohnt da oben in der Ecke. Der war, glaube ich, dreimal bei uns essen und hat beim dritten Mal den Steve Kuso von der New York Post mitgebracht. Also es ist so langsam angekommen. Ja? Die Tanja Grandis war mal zum Essen bei uns und hat gesagt, das war fantastisch. Ja? Also solche Sachen halt. Also
es tut weh, oder? Wenn man wirklich wenn man auf dem Weg ist.
Also, wir waren auf dem richtigen Weg und dann ziehen die einfach einen Stecker. So, weißt du? Und also, das war natürlich, für uns war das hart, also gerade für das ganze Team, weil wir uns halt jeden Tag den Arsch aufgerissen haben. Ja?
Was war das Gericht, mit dem du wirklich die New York Times da begeistert hast? War das dann so ein bisschen amerikanischer? Wir haben gerade, als die Musik lief, drüber geplaudert. Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass du so amerikanisiert wurdest, ja?
Nee, wurde ich auch nicht wirklich. Ich glaube, ich habe diesen New York Times Bericht schon seit 3 Jahren nicht mehr gelesen. Also ich weiß gar nicht mehr, was er alles gegessen hat.
Der hängt hier im Eingangsbereich bei dir, oder? Im Schwarzen Adler, aber die Nürnberger können kein Englisch. Naja, oh Gott, jetzt kommt wieder ein Shitstorm.
Den müssen wir mal googeln, weiß ich gar nicht, weiß ich ehrlich nicht mehr, das ist jetzt schon so lange her.
Ja. Was hast du dann gemacht? Weil dann kam das aus. War das für dich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich wieder nach Deutschland, oder?
Als das Hospoda zugemacht hat, oder? Ja, nee, das war eigentlich für uns, wir hatten ja den Max schon.
Mein Sohn, ne?
Genau, der ist in Brooklyn geboren und der war, glaube ich, ein Jahr alt, glaube ich, anderthalb. Und ich meine, du bist Papa, du bist Koch, weißt du, und dann die zwei Sachen zusammen, das heißt ja dann du gibst eh voll Gas und musst schauen, dass du die Familie ernährst. Aber natürlich unter der Haube, so, ey, du hast immer noch dein Ziel, du willst Gas geben und das muss was Vernünftiges sein, ne? Und dementsprechend haben wir eigentlich immer eine Frau, haben uns immer gesagt, am geilsten wär's, wenn wir jetzt mal aus der Stadt rausziehen. Weil es sehr schwer ist mit dem kleinen Kind in der Stadt.
Ihr habt da wirklich in Brooklyn gewohnt, also mitten in der Stadt?
Park Slope gewohnt, ja. Park Slope, fast Sunset Park. Es war eine schöne Neighborhood, also richtig schön. Wir haben gleich den Prospect Park, also einen Park dabei gehabt. War echt gut. Ja. Es ist halt nur schwierig. Meine Frau hat gearbeitet, ich habe gearbeitet. Aber
die auch in der Gastronomie?
Nee, meine Frau hat in der Fashion-Industrie gearbeitet. Aber im Endeffekt hat meine Frau nur dafür gearbeitet, dass wir den Max 3 Tage die Woche eine Nanny haben konnten. Also im Prinzip war es eigentlich sehr hart. Und wir wollten halt dann einfach raus aufs Land irgendwo. Und dann habe ich mich in Wyoming, gab es ein Angebot für die Cake Brad Ranch und Das war eine Ranch mit Bio-Farm, einem Wagyu-Cattle, also Wagyu-Zucht, Forellenbach dabei und Restaurant halt. Und dann ging da die Gespräche ein bisschen weiter und dann sind wir tatsächlich irgendwie 2-3 Monate später sind wir von New York von 8 Millionen Menschen nach Thane, Wyoming gezogen mit 800 Einwohnern.
Wie lange hast du es dort ausgehalten? Wann kam Deutschland?
Wir waren in Wyoming, waren wir insgesamt 2 Jahre. Das Krasse war, dass die Cake Rat Ranch nach 6 Monaten zugemacht hat. Das heißt, ich habe meine komplette Familie von New York nach Wyoming gezogen, umziehen lassen und dann hat die Butze zugemacht. Also das waren einfach...
Und dann, was war dann?
Ja, da musste ich natürlich wieder schauen, was ich mache und Alleinverdiener, weil dann war auch noch Baby Nummer 2 unterwegs und ja, dann habe ich im Prinzip angefangen mit Pop-Ups.
Ich habe so richtig Pop-Up-Küche, ne?
Pop-Ups gemacht, ja. Ich habe Pop-Ups gemacht. Ich habe es Pioneer JH genannt, also Pioneer Jackson Hole, so hieß die Stadt. Und habe das dann, habe so die Mountain Cuisine quasi mal so ein bisschen neu interpretiert.
Da reden wir gleich weiter, würde ich sagen. Machen ein bisschen Musik auf Kochblog Radio. Und was Pop-Up im Prinzip heute bedeutet für den Schwarzen Adler. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie wir hier die Kurve kriegen von... sag ich mal, New York, ja, die Metropole, raus irgendwo auf eine Ranch und dann plötzlich nach Nürnberg, was ist das, Ton oder Nürnberg-Ton?
Kraftshof,
also ein für alle, die uns jetzt weltweit hören, ja, das ist so ein Kaff in Nürnberg nochmal, ein Kaff im Kaff, ja, das werden wir gleich erfahren hier in der La de Gourmet Radioshow auf Kochblog Radio. Die La de Gourmet Radioshow auf Kochblog Radio. Und heute zu Gast wirklich bei einem super witzigen Typen. Und als die Musik lief, wurde ich hier schon wieder beglückt, sage ich mal, mit einem Riesling. Ja, Riesling, trinkst du Wein als Koch oder bist du eher so ein Weinverächter? War ich jetzt mal ein bisschen provokant.
Absolut kein Weinverächter, nein. Aber ich bin, wenn du meine, die Leute fragst, die mich kennen, dann bin ich eher der Biertrinker.
Ja. Ah, dann gehe ich jetzt. Mach's gut. Ich packe meinen lila Schlafsack ein. Nein, ist ja okay. Ja, also es gibt ja auch sehr gutes Bier und habe ich auch bei den Franzosen voriges Jahr gelernt, bin ja recht frankophil, jedes Jahr Provence und die Franzosen trinken ja wirklich vorm Essen, ja, wenn die ins Restaurant gehen, ein belgisches kaltes Bier, aber die haben so schöne kleine Flaschen.
Aha, wenn sie gescheit sind, gut, ja.
Ein kleines belgisches Bier, bevor es dann noch ein Pastis gibt und dann aber Wein.
Ja, sehr gut, hört sich gut an.
Genau, aber wir kommen gleich nach Deutschland. Frankreich kommt in deinem Leben nicht vor, oder? Als Station, kulinarisch, als Koch?
Ich war in Paris für ein paar Tage und habe wahrscheinlich das beste Essen meines Lebens gehabt.
Okay, aber gekocht hast du nicht in Frankreich?
Nein, nee.
Genau. Aber dafür in Amerika? Und jetzt interessiert mich ja wirklich, wir haben es gerade schon erzählt, ne, von New York nach Wyoming. Wyoming? Ich war noch nie in Amerika, deshalb musste mir mal ein bisschen Nachhilfe geben.
Alles gut.
Und dann jetzt endlich nach Nürnberg Kraftshof.
Richtig.
Was war da der Impuls und wie kommt man plötzlich vom großen Amerika nach Nürnberg, Kraftshof?
Wir haben mit 2 Kindern haben wir uns dann einfach gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt mal Zeit, ein bisschen sichere Gewässer zu ziehen, was das soziale Netz angeht. Und,
es hätte ja auch Dortmund sein können, deine alte Heimat.
Ja, es hätte tatsächlich überall sein können, denn was ich gemacht habe, ich habe einfach zum Beispiel mit Heiko oder meinen anderen alten Bossen einfach gesagt, so pass mal auf, wenn ihr irgendwas hört, hört euch mal um, wenn irgendwo jemand sucht, dann sagt mir Bescheid.
Und der Schwarze Adler in Nürnberg, also Nürnberg natürlich übersetzt, ne, aber Nürnberg, Kraftshof heißt es glaube ich sogar, wie kommt man auf einen Schwarzen Adler, also ein Traditionsrestaurant, auch recht, sage ich mal, überhaupt nicht schick, ja, also überhaupt nicht New York, wie kommt man auf dieses Restaurant und betreibt das dann?
Ja, also das, wie gesagt, das war durch einen Kontakt vom Heiko, der sich mit dem jetzigen oder mit dem Besitzer unterhalten hatte und zu sagen, so, pass mal auf, lass uns das mal wieder durchstarten. Das war, glaube ich, für ungefähr ein Jahr zu. Und so kam das zur Sache und dann bin ich einfach mal, ich glaube, ich bin für 2 Tage hier rüber geflogen, 2 Mal nacheinander und habe es mir angeguckt und ich habe das Haus gesehen und die Küche gesehen und wusste gleich, das hat so viel Potenzial, da wäre ich bescheuert, wenn ich das nicht tue.
Und ich fühle mich hier schon wahnsinnig wohl, muss ich sagen, im Schwarzen Adler, wie gesagt, sonst hätte ich meinen Schlafsack nicht ausgepackt, ich warte mir erst so 10 Minuten. Was machst du gerade daraus? Also das wäre auch dieses Thema Philosophie des Schwarzen Adlers. Mal ganz kurz, was ist da deine Idee hier, was du hier so treibst?
Die Idee ist, ich meine, ganz klar, ich muss vielleicht so anfangen, ich finde es unwahrscheinlich schön, was für eine Tradition dieses Haus hat. Das ist schon über 400 Jahre ein Restaurant. Von daher geht man natürlich, also ich persönlich bin da ziemlich ein Ehrfurcht daran, weil ich jetzt auch mal einer von diesen, weiß nicht wie viel 100 Köchen da sein darf, die schon mal da waren. Ja. Für mich ist es wichtig, dass es extrem authentisch ist, also nichts Gespieltes ist, sondern alles, was wir sagen, dann auch machen. Und von der Küchenphilosophie her ist es relativ simpel aufgestellt, in Anführungszeichen. Natürlich sind die Techniken sehr aufwendig, aber das, was du dann tatsächlich auf dem Teller hast, ist relativ minimalistisch, jetzt nicht in Portionsgrößen, keine Angst, liebe Franken.
Ja, aber im Franken, ich bin ja auch ein Franke, der Franke will erstmal große Portionen für wenig Geld, gell?
Ja, genau, so ist das ja immer. Das
egal, ob das Sterne-Restaurant ist oder nicht.
Muss ich mir jeden Tag anhören, ja.
Mach's ja ein bisschen größer und mehr Soße. Soße ist wichtig.
Werde ich denn auch satt bei Ihnen, ja. Ja, und das ist halt so das Wichtigste. Also es gibt so 3-4 Gerichte, die wir... wenn du die mal isst, wenn du mal vorbeikommst, ja, zum Essen.
Stell mir mal vor im YouTube-Channel, würde ich sagen.
Ja, dann siehst du, was ich meine. Also,
dann gehe ich raus, hungrig, und gehe danach irgendwo noch zum anderen Kochfreund von mir, ja, und sage, Mensch, ich war beim René Stein, bin total hungrig.
Total hungrig, ich brauche noch eine Pizza.
Alles so klein und wenig Soße.
Genau, ist ja nichts los. Ja, also es geht mir darum, dass du, wenn ich Kartoffel schreibe, dann schmeckst du auch die Kartoffel. Also, und du hast nicht viele Komponenten, also meistens 3 bis 4 Komponenten. Nicht viel Chichi, nicht viel Garnitur-Fisselzeug drauf, was nicht drauf muss. Sondern
das ist ja heute, also das nervt mich eigentlich. Ich muss sagen, ich bin ja recht französisch geprägt, wenn ich koche, oder jetzt auch asiatisch. Aber ich finde es immer schön, wenn man 1, 2 tolle Zutaten hat, vielleicht auch irgendwas, was du nicht so leicht bekommst, auch hohe Qualität, und dann eine Technik oder 2, das ist genug. Es gibt aber manche Köche, gerade wie der Wohlfahrt, ne, und solche Leute, da ist ja dann alles schon mal von der Vorbereitung so kompliziert. Ne? Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Ja, ich bin, wie gesagt, ich möchte das auch relativ simpel halten auf dem Teller. Ja. Natürlich, unsere Techniken sind hintenrum extrem aufwendig, aber das merkst du ja auf dem Teller nicht. Also das soll einfach für dich als Gast klar sein. Du hast vorneweg den Kabeljau, ein Spinat-Kartoffelpüree, eine Tomatenessenz und Pfifferlinge. So.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ja, was gibt's gerade? Das war jetzt schon mal ein was. Also Kabeljau ist eh immer toll. Was gibt's denn sonst noch gerade? Bisschen?
Genau, wir haben natürlich auch unsere Knoblauchsland Gazpacho. Das ist im Prinzip alles Gemüse, kommt alles aus dem Knoblauchsland. Da gibt's einmal das Gazpacho Sorbet mit dem Brotöl.
Du machst ein Sorbet aus dem Gazpacho. Da wird ein Eis, so ein quasi leichtes Eis draus gemacht.
Genau, ja. Und dann wird halt am Gast nochmal die Gazpacho angegossen.
Cool, 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 cool. Das habe ich jetzt neulich in Bangkok erlebt. Du könntest mal ein paar Eichenblätter oder irgendwas anzünden, weil ein Koch, wo ich jetzt in Bangkok war, im Sofitel, der hat dann einfach so Kaffee-Limettenblätter und Lemongrashalme in so einem Glas angezündet mit einem Bunsenbrenner und Deckel drauf, und die Leute durften das riechen. Könntest du mal so ein Nürnberger irgendwas Eiche anzünden oder so? Nürnberger
Eiche anflammen.
Ja. Oder irgendwie so vom Christkindlmarkt so einen Zwetschgemändler anzünden. Ja, mal was ganz anderes.
Sehr gut.
Ob man damit einen Stern erreicht, bin ich mir auch nicht sicher.
Weiß ich nicht, ja.
Ja, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik hier in der Lato Gourmet Radioshow. Und Menschen, die diese Sendung häufig hören, wissen, was jetzt kommt. Du weißt es nicht, lieber René, sonst hättest du gleich am Telefon, als ich den Termin vereinbart habe, gesagt, nee, hab keine Zeit. Denn du hast jetzt dann gleich die einzigartige Möglichkeit, einfach mal deine geheimsten Rezepte zum Nachkochen zu verraten, so ein bisschen. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sind zwar kurz vor Stundenwechsel, aber ich würde sagen, in der 2. Stunde Lato Gourmet Radioshow, da kochen wir einfach mal dein geheimstes Rezept mit den Hörern. Was hältst du davon?
Hört sich lecker an.
Kannst du jetzt kurz noch überlegen, ja, was du verraten willst? Schön wäre halt, wenn es irgendwas wäre, was hier den Schwarzen Adler ausmacht. Und mal schauen, aber der René wird gar nicht bleich. Ich meine, wenn man in New York gekocht hat,
kriegen wir schon
hin. Dann kriegt man alles hin. Alles klar. Die Lato Gourmet Radioshow live aus dem Schwarzen Adler in Nürnberg bei René Stein.
Genuss pur, Kochblock Radio.
Die Lato Gourmet Radioshow, die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Ja, und so langsam heizen wir uns hier auf. Denn zurzeit, ihr habt das ja gemerkt, bin ich gern mal in meiner Heimat unterwegs. Denn ihr glaubt gar nicht, was Nürnberg, das gute Nürnberg in Franken, nicht in Bayern, sondern in Franken, wirklich an upgrowing, jungen, coolen Köchen bietet, ja, und Locations, das glaubt man gar nicht. Man fühlt sich hier so ein bisschen in New York, wenn nicht das Rustikale wäre, ne, René Stein?
Ja, das ist doch schön, das freut mich.
Also ich habe jetzt schon ein bisschen mit dem lieben René, der ist ja von oben bis unten tätowiert, also unten haben wir nicht, also ich sag mal, oben ist er tätowiert, ne?
So weit haben wir noch nicht geguckt.
Genau, aber der René hat schon irgendwie was Metropolitan-mäßiges. Er war ja auch in New York lange Zeit, das haben wir erfahren. Und der René wurde von mir jetzt, während die letzte Musik lief, bearbeitet, dass er uns sogar ein bisschen was von seinem Weltwissen, ja, nämlich wie du kochst und was du hier jetzt im Prinzip in den Schwarzen Adler in Nürnberg Kraftshof einbringst, aus deiner Welterfahrung, einfach mal verrätst. Mhm.
Ich glaube, da ist am besten, was jetzt was uns ausmacht, das ist eigentlich jeder Frühling, das ist jetzt der zweite Frühling, den wir aufhaben. Wir machen immer als kleine Begrüßung, da gibt es natürlich so einen Amos Busch, aber unser Amos Busch ist so eine Momentaufnahme von Kraftshof quasi. Das heißt, wir gehen eigentlich so alle zwei Tage Kräuter sammeln bei uns in der Umgebung und es gibt quasi ein kleines Kräuterbündchen. Das heißt,
du sammelst selbst Kräuter?
Mhm.
Das heißt, also Kraftshof ist ja, glaube ich, Knoblauchsland, gell? Für alle, die das nicht kennen, kannst du mal kurz erklären?
Ja, Knoblauchsland ist natürlich, ich glaube, eines der größten.
Also wer das nicht kennt in Deutschland?
Gemüseanbaugebiet, ja. Also wir sind mitten.
Mitten in der Stadt, also im Prinzip ist das auch gesundes Gemüse, denn das ist gleich beim Flughafen.
Genau, richtig, ja. Kerosinisiertes Gemüse.
Nein, also war ein Spaß. Natürlich ist das, müssen wir wieder sagen, sonst kommt wieder der Shitstorm. Alles tolles Gemüse natürlich. Also ich kaufe auch super gern Knoblauchslandgemüse, liebe Leute. Es war wirklich ein Spaß.
Das war wirklich nur ein Spaß, das ist gutes Zeug. Ja.
So, und was ist dann mit dem Kräuterbündchen?
Also dann gehen wir halt einfach her und nehmen halt die Kräuter der Saison gerade, also das, was an dem Tag tatsächlich gepflückt werden kann, von Knoblauchsrauke, Schafsgarbe, Vogelmiere, was auch immer wir halt gerade bekommen, machen ein kleines Bündchen, binden das mit blanchiertem Schnittlauch und servieren das in einer kleinen Schüssel mit Creme Fraiche und Bärlauchöl. Oder wenn das Bärlauchöl dann aus ist, ein anderes Kräuteröl im Prinzip. Und dann kann der Gast das einfach nehmen, quasi den Zopf am Schopfe packen, durch das Creme Fraiche ziehen und verschlingen.
Ja. Voll schön. Aber der René ist schon ein schlauer Kopf, ne? Der denkt jetzt, er kommt mir so leicht aus der Schlinge.
War das zu einfach, oder was?
Ja. Ja, also ich habe da ganz andere Pläne mit dir.
Ah, passt, okay.
Weil wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Musik, wechseln in die zweite Stunde, Latte Gummi Radio Show. Und ich hab mir gerade, als du so von dem Kräuterbündchen erzählt hast, was mir natürlich wieder nicht genug war,
was?
Habe ich mir überlegt, die eine Station im Golfclub, ne, in New York, wo du warst. Wie hieß er nochmal?
Liberty National Golf Club, ja.
Genau. Da hast du ja mit Sicherheit gelernt, wie man wirklich fachgerecht einen Caesar Salad, eine Caesar Salad Soße macht. Also ich selbst bin ja großer Caesar Salad Fan, weil ich immer der Meinung bin, wenn man irgendwie so ein Déjà-vu hat und sich dann sowas zubereitet, hat man einen tollen, günstigen Nachmittag oder Abend daheim, ja, und stellt sich dann vor, man isst bei Ralph Lauren in dem teuren Restaurant in Paris, ne? Kostet dann der Caesar Salad 40 Euro?
Ja.
Bei mir kostet er übrigens nur 2 Euro.
Passt.
Also ich weiß nicht, ob du uns hier in dieser Sendung einfach mal verraten kannst, wie man Caesar Salad macht und dann schmoren wir auf alle Fälle noch. Das alles und vieles mehr hier in der Latte Gourmet Radioshow heute live von René Stein aus dem Schwarzen Adler in Nürnberg. Bleibt dran.
Die Latte Gourmet Radioshow mit dem Faber.
Und hinein geht's in die zweite Stunde hier live heute aus Nürnberg von einem upgrowing Koch, so darf ich dich nennen, René Stein.
Darfst du, hallo.
Genau. Auf dem Weg zu 5 Sternen, der Schwarze Adler in Nürnberg, Kraftshof. Schön, dass wir bei dir sein dürfen und jetzt gehen wir in die zweite Stunde.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Und zieh dich warm an, denn ich will ein bisschen was hören zu Schmoren und zu einem Caesar Salad.
Jawohl.
Mal schauen, was er uns verrät.
Kochblock Radio.
Die Latte Gourmet Radioshow live heute aus dem Schwarzen Adler in Nürnberg mit René Stein.
Hallo.
Und Tim Faber. Und wir sind jetzt einfach mal umgezogen, denn wir haben uns das Mikro geschnappt von unserem mobilen Studio und haben uns einfach mal hier in den Garten gesetzt. Auch wunderschön. Hast du schön gemacht, muss ich sagen.
Dankeschön, dankeschön.
Ist zwar ein bisschen anders als New York, also eigentlich habe ich jetzt schon gedacht, du hast hier irgendwie eine Skyline aufgebaut.
Brauchen wir ihn nicht, wir haben eine schöne Aussicht.
Denn der liebe René, der war lang in New York tätig als Koch.
Ja, das stimmt.
Und vorhin hat er schon gedacht, du bist schon ein schlaues Kerlchen. Ne? Er hat gedacht, er kommt mir aus hier mit so einem Kräuterbündchen, ja, als sein geheimstes Rezept aus dem Schwarzen Adler. Nein, nein, nein.
Habe ich gehofft, ja.
Nee, hat nicht geklappt. René, ich bin ein ganz großer Fan von Caesar Salad. Gibt es Caesar Salad ab und zu hier in irgendeiner Variante bei dir?
Negativ.
Wäre doch mal eine Idee, oder? Ich habe mal von dem Yannick Aleno ein Silvestermenü gekocht und der bietet ja dann so einen entschlackten Caesar Salad mit Hummer an.
Okay.
Fand ich auch eine tolle Idee.
Hat auch was, ja.
Können wir mal ein Kochblockradio Caesar Salad anbieten, einen Monat lang?
Können wir machen.
Wäre eine Idee, aber mich würde mal interessieren, kannst du mal ganz kurz, weil dich quetschen wir jetzt einfach nochmal aus, später kommen wir zum Schmoren übrigens noch, du weißt das bloß noch nicht.
Okay, passt.
Wie würde man denn jetzt als ein Koch, der gerade erst aus Amerika kommt, vor kurzem, ein Jahr glaube ich bist du wieder da oder eineinhalb Jahre?
Ja, anderthalb Jahre.
Wie würde man denn eine Caesar Salad Soße oder überhaupt einen Caesar Salad zubereiten?
Caesar Salad, Anchovies, weiße Anchovies am besten, Eigelb, Öl, Essig und dann ist gut.
Auf. Kein Senf, ne? Kein Senf?
Kommt drauf an, wo du bist.
Bisschen die Chance?
Ja, wenn du willst, ja.
Kannst du auch Salz?
Reinmachen. Natürlich, Salz, Pfeffer, klar.
Also Salz, Pfeffer schon?
Ja, klar. Ja.
Und die Anchovies mit rein und dann schön auf und Olivenöl, ne?
Genau.
Genau. Und was kommt rein in den typischen Romana-Salat oder was kommt da rein?
Ja, normalerweise sind es Romana-Salat-Herzen. Also, oder Romana-Salat, eigentlich die großen. Ja, kommt da auch wieder drauf an, wo du hingehst. Ja.
Weil das ist ja eigentlich ein Nationalgericht, oder, in Amerika? Das ist
schon bekannt wie ein bunter Hund.
Ich irgendwie finde ich hier in dem schwarzen Adler fehlt meiner Meinung nach mal so eine monatlang Kochblockradio Caesar Salad mit dem Hummerschwanz.
Ja, vielleicht den Hummerschwanz nicht, aber
was können wir da drauf? Was machen wir dann? So einen kleinen entschlackten Caesar Salad oder irgendwas?
Ja, da muss ich mal überlegen. Das ist eine gute Frage. Müssen wir noch ein Glas Wein trinken?
Also wir trinken hier noch einen Wein, würde ich sagen. Und also oder findest du es blöd? Darf man auch ehrlich sagen bei Kochblockradio?
Nee, ich habe das schon eben nicht mehr gemacht. Hört sich gut an.
Ja. Wir sollten wirklich mal einen Kochblockradio Monat machen bei dir im Restaurant. Ja, vielleicht kann man da unser kleines Logo irgendwo auf die Karte mit reinkopieren. Und dann komme ich auch mal. Ja, dann machen wir miteinander so ein Caesar Salad in der Küche.
Hört sich gut an.
Habe ich Lust. Und gleich reden wir übrigens noch über das Thema Schmoren, das weiß der liebe René aber noch nicht.
Jetzt weiß ich es.
Gibt es hier eigentlich im schwarzen Adler auch irgendwas Geschmortes?
Ja, wir haben was Geschmortes, ja.
Was ist denn so dein Schmorliebling?
Also eigentlich Schmorliebling sind Rinderbäckchen eigentlich.
Das schöne geschmorte Rinderbäckle.
Das ist mein allerliebstes eigentlich zum Schmoren, ja.
Wie werden die hier serviert?
Das kommt immer wirklich auf die Saison an. Ne? Wir hatten es jetzt noch vor kurzem, was hat man denn da? Rosa Radicchio, geschmorter Radicchio noch dabei und Kräuterseitlinge.
Also, dann haben wir es schon. Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik. Ich fülle den lieben René in seinem eigenen Restaurant ab und dann schauen wir, ob wir ein bisschen was rausbringen aus ihm. Die Latte Gourmet Radio Show heute live von einem wirklich coolen Typen, vom René Stein aus dem Schwarzen Adler in Nürnberg. Die Latte Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Heute beim René Stein im Schwarzen Adler in Nürnberg. Und René, ja, jetzt geht's dir an den Kragen.
Ja, gut.
Denn mich interessiert jetzt natürlich, weil jetzt hast du dich einfach aufs Glatteis begeben, jetzt will ich wissen. Ja? Rinderbäckchen, geschmorte Rinderbäckchen gibt's bei dir.
Ja.
Die schmecken gut?
Natürlich.
Sagt er als Koch, kannst du nicht sagen, die schmecken nicht?
Natürlich sind die gut, ja.
Wie machst du die? Verrat doch mal einfach, also du musst jetzt keine Zentiliter, aber einfach mal zum Nachkochen, denn dann hat man ein bisschen das schwarze Adler-Feeling daheim.
Ja klar, also wir machen das wirklich ganz klassisch auch. Natürlich ist in erster Linie ist es wichtig, dass du erstmal ein gutes Grundprodukt hast. Wir kriegen unsere Bäckchen aus Hof von dem Metzger Max. Der arbeitet mit 42 verschiedenen Bauern zusammen, die eigentlich so Aufzugsverträge haben.
Also die Qualität der Bäckchen ist schon mal entscheidend.
Ganz wichtig.
Was muss man da beachten bei solchen Bäckchen?
Wenn du jetzt die Backe kriegst als Normalsterblicher, dann auch ich kann jetzt nicht sagen, das Tier hat jetzt das und das gegessen und war happy, sondern da muss ich natürlich auf meine Produzenten dann auch vertrauen, ist klar. Aber in erster Linie ist es natürlich schon mal schön, wenn sie natürlich nicht so eingeschnitten sind, nicht diesen Butterfly-Stand haben, nach Parasiten zu gucken. Manchmal ist das so der Fall, aber wir braten die dann im Prinzip einfach nur an. Wenn Sommerzeit ist, haben wir auch unseren Holzkohlegrill oder unseren Holzgrill draußen, dann werden die angegrillt.
Also so ein leichtes Raucharoma mit drin.
Genau, dass sie noch ein bisschen Rauch kriegen, das ist ein Buchenholz. Und dann machen wir einen Ansatz mit Gemüse, Tomatenmark, wirklich ganz klassisch, wie so eine Jus, so ein Schmoransatz. Und darin werden die dann...
Mit Poivre ein bisschen, oder?
Genau, ja. Und darin werden die Jungs dann mit ein bisschen...
Thymian?
Lorbeer. Wir versuchen tatsächlich Rosmarin, Thymian rauszulassen, so gut wie es geht. Das Einzige, was wir an Gewürzen reinmachen, ist Wacholder, etwas Nelke, Piment und frischer Lorbeer.
Lorbeerblatt. Also Wacholder, Piment, was noch? Lorbeer?
Nelke?
Ja, und frischer Lorbeer. Also Nelke finde ich auch immer persönlich bei Ochsenschwanz total genial. Haben mich auch schon ein paar Kochfreunde korrigiert, aber ich finde Nelken und zum Beispiel am Ochsenschwanz übrigens auch Sternanis.
Ja, ich finde, es kommt immer darauf an, wo du mit diesem Gericht hin möchtest. Ne? Sternanis würde ich jetzt zum Beispiel in das Geschmorgene
nicht... Im Ochsenschwanz nicht so.
Aber es kommt darauf an, wie du es nachher auch servierst. Ja? Da kannst du natürlich auch noch Sternanis rein. Man kann auch Zimt mit reinmachen, ja? Wenn es im Winter ist oder so. Oder wenn du da ein bisschen mit den Wintergewürzen spielen willst. Ja. Da sagt ja keiner, nee, das geht nicht, sondern das ist.
Bei wie viel Grad, wie lang schmoren? Und wie vor allen Dingen?
Ja, wir schmoren die tatsächlich, also natürlich kann man sie jetzt einvakuumieren und dann sous-vide über Nacht 70 Grad oder 24 Stunden machen.
Sagt ein Antoniewicz-Jünger, ne? Ja. Interessant.
Aber was wir machen sie tatsächlich klassisch, wir machen die in den Einsatz rein, also in so eine Schmorpfanne rein, Deckel drauf mit dem Schmoransatz und schmoren die bei 150 Grad, circa 4 bis 5 Stunden.
150 Grad, 4 bis 5 Stunden und die sind dann schön so schlunzig?
Die sind so butterzart, ja. Ja.
Wie macht man das eigentlich in der Gastronomie, wenn man die aufwärmen will, ohne dass sie danach dann zerfallen? Gibt es da einen Trick?
Dass die nicht zerfallen? Ja gut, also der Punkt... Also
weil die ja irgendwann die Konsistenz verlieren, ne? Wenn man sie löffeln kann.
Dann hast du sie zu weit geschmort. Also der Trick ist tatsächlich der, dass du sie so weich schmorst, dass sie aber immer noch ihre Struktur behalten. Aber nur mit der Gabel dann oder mit dem Löffel dann auseinanderfallen.
Cool. Wie viel gibt's da auf dem Teller bei dem René Stein?
Das kommt natürlich drauf an. Also,
ein ganzes Bäckchen?
Ja, also ein ganzes Bäckchen, das wäre viel zu viel. Wir machen meistens eine halbe Backe, ja, und das sind ungefähr dann, wenn es geschmort ist, portioniert sind, sind es 80 bis 90.
Also ich frage jetzt nicht, um dich zu diskriminieren mit deinen kleinen Portionen, aber ich finde das spannend. Ich habe das irgendwie mal in Paris in einem Restaurant bekommen. Da gab es die Bäckchen, die haben das so toll hinbekommen. Ich kriege das nie hin daheim. Ne? Vielleicht sind meine Messer nicht scharf genug. Da gab es das Bäckchen dann so als Quader eigentlich.
Ja, klar, ja. Der Trick ist da beim Schneiden, dass du die Bäckchen einfach, die haben ja so viel Gelatine, dass du die komplett runterkühlst und dann kannst du sie schneiden.
Also ich schneide immer warm.
Ja. Schneid die komplett kalt, das ist dann wie so ein Gelatine-Klumpen, ja, weil die halt so schön fettig sind und dann kannst du sie schneiden und dann kannst du sie wieder heiß machen.
Und du wärmst das, also du gibst dann in eine Kasserolle ein bisschen Soße und wärmst das in der Soße auf oder wie macht das der Sternekoch?
Genau. Ja, genau so machen wir das heiß, ja.
Cool, lecker. Gibt es da was dazu oder beim René Stein dann einfach blank mit Baguette?
Also im Moment, wie gesagt, haben wir sie nicht auf der Karte, aber wir hatten sie jetzt vor kurzem auf der Karte mit geschmortem Radicchio.
Das müssen wir noch, da müssen wir den armen René, ich schenke dir mal ein bisschen Riesling nach, so. Und dann mal schauen, machen wir ein bisschen Musik, ich belabere den René und vielleicht finden wir noch raus, wie der geschmorte Radicchio hier im Schwarzen Adler funktioniert.
Na, sehr gerne.
Na, langsam nähern wir uns an, jetzt gefällt es mir viel besser als mit einem Kräutersträußchen.
Passt.
Die Lato Gourmet Radioshow live aus dem Schwarzen Adler in Nürnberg beim René Stein. Und gleich geht's weiter hier, hört weiterhin zu, denn gleich verraten wir euch, wie der geschmorte Radicchio funktioniert. Die Lato Gourmet Radioshow auf Kochblock Radio hier aus dem Schwarzen Adler in Nürnberg beim René Stein.
Servus.
Und René, hältst du es noch aus? Schlafsack? Darf der da noch liegen bleiben, der lila Schlafsack?
Der passt, ja. Farbe genau. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber passt.
Ja, ist halt Kochblock-Radio-Logo, ne? Sag ja nicht Kochblock, naja, Kochblock-Radio ist auch gewöhnungsbedürftig.
Ja, ja, super.
Aber wie es mir doch immer wieder gelingt, und er lässt mich wahrscheinlich doch wieder rein in seine Restauration, aber das hast du vorhin bei deinem Kräutersträuß hier nicht gedacht, gell, dass ich so viele Geheimnisse aus dir rauslocke.
Nee, das hätte ich nicht gedacht jetzt. Ja.
Du hast gedacht, du kannst mich abspeisen mit so einem Kräutersträußchen in Olivenöl aus Kraftshof.
Versuchen kann man es ja mal.
Ja, aber er ist ein schlauer Kerl. Denn der René, der liebe René, hat ja auch in New York schon gedient, gell, in verschiedenen Restaurants.
Ja.
Wie hießen die nochmal?
Also im Seasonal und im Hausbruder.
Genau, und man merkt das schon ein bisschen, also Spaß beiseite, dieses Know-how, was du da gesammelt hast, ne? Und diese Welterfahrung, die spiegelt sich in allen Details, die man hier im Schwarzen Adler kulinarisch findet, wirklich wieder. Wir haben ja in dieser Sendung schon einiges verraten, sogar wie man die Bäckchen schmort bei dir. Ich habe mitgenommen ohne Thymian und Rosmarin, das werde ich mal ausprobieren.
Ja, ja, aber das ist natürlich nur unsere Philosophie. Das hat jetzt nichts mit so musst du es machen.
Aber nein, aber das gefällt mir. Du hast auch nicht gesagt, du musst, weil es dann gut ist. Aber einfach mal neue Dinge probieren. Also ich bin eigentlich der Schmorer, südfranzösisch geprägt, Rosmarin, Thymian. Aber du hast Nelken rein auch. Einfach nochmal ein bisschen repetieren für die Hörer. Nelken, Wacholder.
Mhm, Wacholder, Piment.
Und Lorbeerblatt.
Der frische Lorbeer ist wichtig.
Rotwein eigentlich auch?
Ja, klar. Ja.
Welchen Rotwein beim Schmoren?
Wir nehmen meistens einen Cabernet.
Cabernet, da wird eingespart, ne? Da ist dann die Marge drauf.
Ja, nee, es ist Cabernet ist eigentlich für uns, wir benutzen auch Cabernet und Chardonnay-Essige. Und das passt einfach super zu.
Also doch nichts eingespart, ja. Doch vom Feinsten wieder.
Das sind schon gute Weine, ja.
Nein, also der ja. Wirklich war ein Spaß, ne? Ja. Wieder, jetzt habe ich heute lauter Shitstorms vom Schwarzen Adler, kriege ich auch noch einen Shitstorm.
Nee, das
war Knoblauchsland.
Ja.
Nein, also Schwarzer Adler ist eine tolle Restauration. Du hast mir gerade erzählt, das finde ich ganz spannend, du servierst etwas, was bei vielen Menschen wahrscheinlich im Kopf so mit einer leichten, bitteren Note verbunden wird, zu diesen geschmorten Bäckchen.
Radicchio, ja, der rosa Radicchio, den haben wir den im Prinzip haben wir dann einen halben Radicchio, so eine Hälfte durchgeschnitten, das, die Wurzel noch drin gelassen, also den Strunk, damit die Blätter zusammenhalten, und dann wird er in der gleichen Schmorsoße quasi nicht tatsächlich im Ofen geschmort, sondern im Topf quasi à la minute.
Das erklären wir mal, wie geht das? Also ich nehme einen Radicchio-Kopf, ich brauche ein paar Radicchio-Köpfe, weil ich so kleine, ne? Die halbiere ich.
Also pro Portion brauchst du einen halben, wenn es ein kleiner Kopf ist.
Also für vier Personen nehmen wir zwei oder drei?
Zwei Stück, das reicht locker, ja. Das in Sotua eingeben und dann geben wir die Jus dazu und dann napieren wir das wahrscheinlich so für 5-6 Minuten mit
diesem. Napieren nochmal übersetzt für alle, die?
Also im Prinzip einfach mit dem Löffel immer wieder die Soße oben über die Schnittkante geben, dass die Jus in die Blätter reinläuft.
Quasi. Also du nimmst im Prinzip so in eine Kasserolle, um es einfach nochmal ein bisschen plastischer zu machen, du nimmst in eine Kasserolle so ein bisschen Schmorflüssigkeit von dem Bäckchen.
Genau, ja.
Dann und dann?
Und da gebe ich den Salat rein, aber mit der Schnittseite nach oben.
Nach oben mit der Schnittseite?
Genau, fang erstmal so an und lass die Soße aufkochen und löffel die quasi über den Salat, dass sie sich so schön in die Blätter reinkriecht quasi. Ja? In jedes Blatt, jeden Zwischenraum ist dann eine Jus drin. Und dann leicht salzen und pfeffern, dann drehen wir den um, kochen die Soße noch einmal auf. Der soll jetzt auch nicht komplett durchgeschmort sein, sondern ein bisschen Knack haben, noch ein bisschen Biss haben.
Wie lang ungefähr bleibt das in der Jus?
Das kommt tatsächlich auch darauf an, wie dicht der gewachsen ist. Wenn es ein richtig fester Radicchio ist, dann braucht man ein bisschen länger. Wenn es ein locker gewachsener Radicchio ist, dann geht das relativ zügig, so 3 bis 5 Minuten, möchte ich sagen. Ja.
Cool, und dann auf den Teller, wie wird das angerichtet?
Also was wir da machen, wir nehmen ihn raus, lassen ihn ein bisschen abtropfen und dann kommt nochmal ein frisches Lorbeeröl drüber. Dann nehmen wir frische Lorbeerblätter und Olivenöl und mixen die und passieren das.
Wahnsinn, also ist ja cool.
Tatsächlich nur frische Lorbeerblätter mit Olivenöl in einem Vitamix richtig, richtig fein mixen, nicht zu heiß werden lassen, das Ganze. Und dann wir nennen das immer Großmutters Unterwäsche, also wie eine Strumpfhose quasi passieren.
Ein Spitzhieb, also, oder wie sagt man, ein Haarsieb.
Also tatsächlich, das ist so ein
feiner als ein Haarsieb.
Großfood, diese Betterfood-Siebe heißen die.
Grüße an Half Boos, der freut sich, ne? Ist unser aller Freund.
Genau, wie so eine Strumpfhose ist das quasi. Ja. Und das wird da passiert und dann machen wir das so drüber. Ein geröstetes Knoblauchöl kommt noch drüber, Salz, Pfeffer und ein bisschen Chardonnay-Essig.
Cool, wow.
Ja.
Und Kohlenhydrate gibt es keine bei dir?
Wir hatten tatsächlich Kartoffelwürfel obendrauf, aber die sind so minimal, das ist eigentlich nur für den Biss. Ja.
Ich muss jetzt sagen, bei dieser Speise bräuchte ich gar keine Kohlenhydrate. Das ist so lecker.
Ich bin da wirklich auch von der Philosophie her, finde ich, das ist extrem altbackend, dass wir immer eine Gemüse- und Sättigungsbeilage haben müssen. Also wenn ich mir so eine Backe angucke, die ist extrem sättigend.
Hat ja auch viel, wie heißt das letzte, dieses Schmierige?
Ja, genau. So eine Backe ist halt, genau, diese Gelatine halt einfach, also dieses, genau, das ist einfach, wenn du da 80 Gramm von isst, ja, mit dem Gemüse dabei, dann geht's dir schon gut, also da brauchst du
nicht. Ich finde auch, also man braucht nicht, ich habe das irgendwann mal gelesen vor Jahren, weiß nicht, wie du das als Upgrowing Sternekoch, ne, bald wieder, nach meiner Meinung nach, darf das passieren, siehst, ich habe da irgendwann mal gelesen, fand ich ganz spannend, und seitdem esse ich wenig Kohlenhydrate, wenn dann was richtig Gutes, was Gescheites, dass wenn du zu viele Kohlenhydrate isst, dein Körper im Prinzip mit Verbrennung beschäftigt ist den ganzen Tag und dein Gehirn auch weniger funktioniert.
Das habe ich auch gelesen, ja. Also beziehungsweise auch gehört.
Deshalb bist du auch so schlau und wolltest mich mit dem Kräuterbündchen abspeisen.
Ja.
Der Mann, der isst wenig Kohlenhydrate.
Versuch es tatsächlich. Also ich finde, dass es dieses altbackende Denken von wie ein Teller auszusehen hat, finde ich völliger Schwachsinn, ganz ehrlich, ja.
Schön, da sind wir einer Meinung und ich glaube, dass ich mich hier öfters einfinden werde. Ich glaube, dass ich auch irgendwann mal mit unserem YouTube-Channel hier vorbeischaue und ich komme natürlich nur zum Schmarotzen. Ne? Das wissen meine Freunde der Foodtrucks. Ich sage immer, das riecht hier so gut.
Passt, ja.
Um mal satt zu werden, ne? Oder auch nicht satt.
Oder auch nicht, ja. Vielleicht muss man noch eine Pizza essen.
Ja, ja, also ein Hochvergnügen mit dir, lieber René. Das macht wirklich Spaß.
Danke, dann gleich.
Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, also wenn ihr euch denkt, Mensch, die beiden, die reden und mir läuft das Wasser im Munde zusammen und gibt es den Menschen irgendwo auch und man wohnt womöglich noch irgendwo in Süddeutschland, ja, dann darf man bei dir auch vorbeischauen, das ist öffentlich, das Restaurant.
Ja, öffentlich, natürlich. Ja, wir sind.
Wo muss man denn da hin?
Nach Kraftshof, Nürnberg, bisschen außerhalb von Nürnberg. Wir sind mittwochs bis sonntags für euch da. Ja, Mittwoch.
Adresse?
Kraftshofer Hauptstraße 166.
Das findet man auch, oder? Wird das in Navis schon angezeigt, die Straße?
Ja, die wird in Navis angezeigt. Man sollte tatsächlich nach der Kraftshofer Hauptstraße gehen, weil es gibt tatsächlich sehr viele schwarze Adler in der Umgebung.
Kann man da auch anrufen? Habt ihr auch ein Telefon oder Rauchzeichen?
Aber selbstverständlich.
Kraftshof, weil Kraftshof, der Nürnberger, welcher Nürnberger geht nach? Ne, ich gehe jetzt immer nach Kraftshof, steht für mich fest.
Sollte man ja kennen, Kraftshof. Oder?
Jetzt, wo ich den Schwarzen Adler kenne und den René Stein, dann muss man nach Kraftshof, nichts mehr New York.
Richtig, ja.
Habt ihr auch ein Telefon?
Telefon, ja. 0911 30 58 58.
Und Leute, wenn ihr mich fragt, also ich will jetzt wirklich keine Werbung machen, aber der René ist wirklich cool, ruft diese Nummer an. Reserviert euch einen Tisch und lasst euch mal überraschen, was der gute Mann, vielleicht kommt er selbst mit ein paar Tätowierungen an den Tisch, ja, was er euch serviert.
Sehr gerne, freue mich.
Wir reden gleich noch ein bisschen weiter mit René Stein hier im Schwarzen Adler in Nürnberg auf Kochblock Radio. Pilato Gourmet Radioshow, die leckerste Küchenparty im World Wide Web auf Kochblock Radio. Ja, heute zu Gast, ich muss sagen, ich will hier kaum noch gehen, aber ich habe ja meinen Schlafsack, den lila Schlafsack platziert. Und zwar im Schwarzen Adler beim René Stein in Nürnberg.
Servus.
Ja, René, wie fühlst du dich jetzt, wo ich wirklich von dir mehr Dinge herausgefunden habe, als dir lieb ist? Nämlich, wie man Ochsenbäckchen schmort im Schwarzen Adler und wie man einen leckeren Radicchio serviert.
Ja, fantastisch.
Geht's noch? Also wir dürfen wieder kommen.
Bitte.
Ja, wir haben ja gesagt, vielleicht sollten wir wirklich mal ein paar Videos machen in unserem YouTube-Channel, denn dann sieht man endlich auch mal die Tätowierungen und das leckere Essen.
Das ist richtig, hört sich gut an.
Ja, genau. Ich muss wirklich sagen, René, aber Spaß beiseite, ich bin begeistert von dir. Auch diese Art, die du da mitbringst durch deine weltweiten Reisen. Du bist der einzige Koch, den ich kenne, der in Amerika war.
Dankeschön, danke.
Und ich kann dir wirklich nur viel Erfolg wünschen hier für deinen Schwarzen Adler. Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg und das wird was.
Vielen, vielen Dank.
Ja, jetzt kommt wie immer Paulchen, mein Freund. Ja, und mal schauen, was der René dann sagt, ob er wieder kommt.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Ja, mein Paulchen. Und René, was sagst du?
Ich komm wieder.
Hast du es gut überlegt? Das kommt ja wie aus der Pistole.
Ich komm wieder, keine Frage.
Alles klar, ist akzeptiert. Wir machen es kurz, knapp, knackig, wie bei Köchen und Sterneköchen üblich, oder?
Passt.
Nicht lang labern, kochen.
Richtig.
Und jetzt gehen wir in die Küche, würde ich sagen. Gibt's was zu essen für mich?
Mal los, na klar.
Bin ja nur zum Schnorren da heute.
Darfst doch abspülen.
Ja, liebe Leute, besucht den lieben René Stein hier in Nürnberg. Adresse?
Krafthofer Hauptstraße 166.
Genau. Und wenn ihr es nicht gleich findet, dann ruft beim René an oder bei Kochblock Radio und dann entspannt einfach mal bei diesem Mann, denn der ist wirklich entspannt. Ich danke dir dafür, für diese wunderbare Sendung.
Ich habe zu danken.
Dankeschön. Und wünsche euch noch einen schönen Abend draußen und Tschüss sagen für heute.
Bis dann. Tschüss.
René Stein.
Tschüss.
Und Tim Faber. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.